Ja, liebe Geschwister, ein unangenehmes Thema, auch für uns Christen. Das Thema heute lautet der Tod. Dann ein unverstandener Feind. Das ist das Problem. Martin Luther hat schon gesagt, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Und wenn wir uns umschauen, es ist immer so. Es sind die Nachbarn, es sind die Verwandten, es sind die Bekannten. Auf einmal liegen sie im Sterben, bekommen Krebs. Vor 2 Wochen hat meine Schwester, also sie hat eine Freundin, und da war auch diagnostiziert worden, dass sie Krebs hat, auch nichts mehr zu machen. Sie musste ins Hospiz. Meine Schwester ist auch gläubig, Gott sei es gedankt, und hat ihr versucht, das Evangelium zu sagen, wollte nicht. Dann hat sie besucht im Hospiz und ihre Eingeweide haben sie schon aufgelöst. Sie hat ihren eigenen Magen ausgebrochen. Meine Schwester war dabei, als der Magen so den Körper verlassen hat. Und dann kam der Arzt rein und er sagte, ja, Frau sowieso, Sie wissen ja, Sie haben jetzt keinen Magen mehr. Wir können Sie nicht mehr ernähren. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Sie ins Koma versetzen? Dann sagt sie, ja, ist in Ordnung. Dann sagt er, ja, dann verabschieden Sie sich noch und dann werden wir Sie gleich ins Koma versetzen. Und dann waren sie beide am Weinen, meine Schwester und ihre Freundin. Und da hat meine Schwester gesagt, sollen wir noch zusammen beten? Da hat sie ein ganz klares, lautes Nein gesagt. Wohl sauer auf Gott. Einige Tage später ist sie dann verstorben. Man kann nicht sagen, heimgegangen. Das ist traurig. Das ist traurig. Und vor einigen Jahren, die Lebensgefährtin von meinem Bruder, sie war Lehrerin in Esoterik und auch in Yoga. Und ich will jetzt nicht weiter ausholen mit dieser Geschichte. Auf jeden Fall hat auch sie Anfang 60 Diagnose Krebs bekommen. Auch sie kam ins Hospiz. Auch bei ihr war nichts mehr zu machen. Und sie hat auf dieses künstliche Koma verzichtet. Sie wollte bewusst in das Nirvana gehen und wollte auch meinem Bruder zeigen, wie schön es ist, in das Nirvana zu gehen. Und es war ein stundenlanger, fürchterlicher, grausamer Todeskampf. Sie hat geschrien, sie komm mich holen, halt mich fest. Sie hat mit den Händen geschlagen, mit den Füßen getreten. Sie hat Fratzen gezogen, die man menschlich nicht beschreiben kann. Sie hat Laute von sich gegeben. Über Stunden, mein Bruder musste immer rausreden, er konnte es nicht mehr hören. Hat wieder versucht reinzugehen und das ging so weiter. Er konnte es nicht, er blieb draußen, bis irgendwann mal die Schreie, die Laute verstummt sind. Und dann ging er langsam rein und er sagt, ich habe sie nicht mehr erkannt. Sie hat so eine Fratze gehabt, ich habe sie nicht mehr erkannt als meine Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da macht man sich doch Gedanken, ne? Und mit meinen Brüdern haben wir dann immer Urlaub gemacht, natürlich in Italien. Und ich habe mit meinem Bruder morgens bis 4 Uhr vor einer Eisdiele gesessen, die natürlich schon spät abends zugemacht hat, und habe ihm das Evangelium um die Ohren geschlagen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ihm das Evangelium um die Ohren geschlagen. Ich habe zu ihm gesagt, du hast doch jetzt gesehen, wo sie hingegangen ist. Ja, ich will aber bei ihr sein. Ich sage, das willst du nicht. Hab ihm das erklärt. Er war so dicht dran, Ja zu sagen. Aber er hat den letzten Schritt durch die Tür, durch Jesus Christus, nicht geschafft. Heute hat er eine neue Frau, ist wieder in Yoga verhaftet. Dummheit hat nichts mit fehlender Intelligenz zu tun. Dummheit ist ganz einfach, dass man ein Angebot, was offensichtlich ist, ausschlägt und seine eigenen Gedanken im Vordergrund stellt. Das ist ein Drama. Das kann man sich nicht vorstellen. Thema: Der Tod, der unverstandene Feind. In der letzten Zeit habe ich das Gefühl, dass man entweder in dieser Gesellschaft nichts vom Tod wissen möchte, dass man das so außen vor tut, oder den Tod als lustig darstellt, als gar nicht so schlimm. Ich habe eine Karte bekommen vom Arbeitskollegen, der ist mit 49 Jahren verstorben. Und da stand unten drunter als Spruch, du bist nicht tot, du lebst in uns weiter. Da, wo wir sind, bist auch du. Und wo du bist, sind auch wir. Ergibt das einen Sinn? Völliger Unsinn, ne? Du bist nicht tot. So belügt der Mensch dich. Und das ist grausam, wenn der Mensch die Wirklichkeit nicht haben möchte. Das ist schlimm. Und auch habe ich aus einer bestimmten Tageszeitung gelesen, da ist zum Beispiel die Traueranzeigen, die werden immer lustiger und immer flapsiger. Da steht zum Beispiel, wenn der Tod kommt, ist Sense. Immer mehr Deutsche setzen bei Traueranzeigen auf flapsig lustige Sprüche. Man erkennt den Ernst der Lage nicht. Mit dem Tod sind die Würfel gefallen, da gibt es kein Zurück mehr. Und der Mensch ist in der heutigen Zeit so dumm, dass er sich nicht damit auseinandersetzen will. Und wir sehen alle selber, wie schnell es geht, dass man eine Diagnose bekommt oder ein Unfall passiert oder einfach, dass der Mensch tot umfällt. Und man muss sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen. Und es geht letztendlich darum, dass Gott will, dass niemand in die ewige Verdammnis muss. Der Tod ist auch nicht natürlich, gehört auch nicht zum Leben dazu, so wie es uns manche weismachen wollen. Der Tod ist normal, der Tod gehört zum Leben, das ist nicht so. Der Tod ist der Feind und die Bibel bezeichnet den Tod ganz klipp und klar als Feind. Und Jesus Christus hat diesen Tod bezwungen, diesen Feind. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Und der Mensch steht in der Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen, ob er will oder nicht. Ich habe das einfach mal so vor heute. Ich habe ein paar Aussagen von bekannten Menschen und wir möchten einfach mal diese Aussagen mit der Bibel prüfen. Es gibt ja immer so, sagen wir mal so, Wettbewerbe von, gegen und so weiter. Und wir möchten ganz einfach mal gucken, was sagen schlaue Menschen zum Tod und was sagt die Bibel zum Tod. Denn das muss man auch ganz klipp und klar sagen. In der Bibel findet der Mensch alle Informationen, die er haben muss und haben braucht. Als ich mit meinem Bruder da vor dieser italienischen Eisdiele saß bis 4 Uhr morgens, dann hat er sich irgendwann aufgeregt, er sagte, jetzt hör doch mal endlich auf, immer zu sagen, was in der Bibel steht. Immer nur sagst du, in der Bibel steht das und Gott sagt das. Sag doch mal, was du meinst. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Was ich meine, ist völlig uninteressant. Ich sage, was Gott sagt in der Bibel, das ist die Wahrheit und das ist maßgebend. Was der Mensch für eine Meinung hat, völlig wurscht. Selbst wenn 50 Millionen Menschen die gleiche Meinung haben, muss es noch lange nicht die Wahrheit sein. Und so ist es auch bei diesen bekannten Menschen. Da ist zum Beispiel der Friedrich Schiller, war ja Dichter und Dramatiker, der hat gelebt von 1759 bis 1805. Der war also zusammen mit Wolfgang Johann von Goethe. Und er schreibt, das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer. Ich lese erstmal alles vor und wir wollen dann gleich einzeln analysieren, was die Menschen gesagt haben und dann die Bibel dagegen halten. Was sagt die Bibel zu diesen Aussagen? Oder Arthur Schopenhauer zum Beispiel, ist in Danzig, hat in Danzig gelebt, Frankfurt am Main, war ein deutscher Philosoph und Hochschullehrer. Und der Schopenhauer entwarf eine Lehre, die Erkenntnistheorie. Und er schreibt, das Leben ist wie ein Traum, der Tod ist das Erwachen aus diesem Traum. Kann man damit was anfangen? Es ist für viele ein grausames Erwachen. Das ist Philosophie, menschliche Weisheit. Oder Konfuzius, vielleicht kennen ihn die meisten. Konfuzius hat gesagt und so weiter und so fort. Er lebte also vor Christus, so circa 551 bis 479 vor Christus. Es war auch ein Philosoph der östlichen Zhou-Dynastie. Das zentrale Thema seiner Lehre war die menschliche Ordnung, die seiner Meinung nach durch Achtung von anderen Menschen und Ahnenverehrung erreichbar sei. Als Ideal galt von Konfuzius das Edle, ein moralisch guter Mensch. Edel kann der Mensch dann sein, wenn er sich in Harmonie mit dem Weltganzen befindet. Kann man damit was anfangen, so richtig? Und er sagt, wir wissen nichts vom Leben. Wie können wir etwas vom Tod wissen? Und genau das ist, was die Bibel sagt. Und auch in der Zeit von Konfuzius, als er vor Christus gelebt hat, ist die Bibel voll von diesen Stellen, die dem Mensch zeigen, dass es einen Tod gibt, dass es eine Ewigkeit gibt. Und auch im Alten Testament wurde dem Mensch gesagt, wie soll ich das sagen, nicht in die ewige Verdammnis kommt, sondern eben zum ewigen Leben durchdringt. Durch Jesus Christus ist das rückwirkend alles erfolgt. Und es gibt ein Buch in der heutigen Zeit, das habe ich die Tage mal so gesehen in einem Bücherregal. Ich habe es mir nicht gekauft, weil ich habe das mal so durchgeblättert. Da ist alles Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Da steht Sterben für Anfänger, also Sterben leicht gemacht. Wenn man keine Ahnung hat vom Sterben, liest man sich das Buch durch und dann ist Sterben in Ordnung. Dann funktioniert das so, diese Schwelle. Und auch die Wissenschaft, das war mir auch sehr wichtig, was sagt die Wissenschaft zum Sterben? Wie funktioniert Sterben? Und da schreibt die Wissenschaft die Mechanik des Todes. Unser biologischer Tod ist unausweichlich, denn wir bestehen aus Billionen von Zellen, die altern, bis unser gesamter Körper heranstirbt. Wann ist Schluss? Versuche eine Definition. Von dem einen Tod zu sprechen, ist Medizinern ungenau, weswegen sie gleich mehrere Definitionen haben. Der klinische Tod tritt ein, wenn das Herz-Kreislauf-System stockt und Organe nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffe versorgt werden. Die Durchblutung wird schlechter, der Körper trocknet aus. Auch die Atmung sterbender Menschen wird kurz vor dem Tod flacher und unregelmäßiger. In der Finalphase des Sterbeprozesses lässt sich häufig feststellen, dass insgesamt die Körperfunktionen nachlassen. Dann kommt etwas Interessantes von diesen Wissenschaftlern. Was mit der Seele passiert, wenn man stirbt, ist eine der großen Fragen der Menschheit. Eine eindeutige wissenschaftliche fundierte Antwort gibt es bislang nicht. Ich war sehr überrascht darüber, weil die Wissenschaft dem Menschen eine Seele zugesteht. Und die Wissenschaft gibt offen zu, wir wissen nicht, was nach dem Tod mit dieser Seele passiert. Also hat aus der wissenschaftlichen Sicht der Mensch auch eine Seele, hört also nicht auf zu existieren. Das Gute ist ja, dass die Bibel auf alles eine Antwort hat. Und dann gehen wir in den ersten Bibelstelle hinein, in den Prediger 12. Prediger 12, na, wo haben wir den? Da haben wir den Prediger 12. Ich möchte ab 5b bis 7 vorlesen. Denn der Mensch geht zu seinem ewigen Haus. Das ist also das Sterben. Und das ist auch interessant. Da wird erstmal grundsätzlich gesagt, der Mensch geht in das ewige Haus. Der wird also nicht unterschieden. Der Ungläubige existiert nicht mehr, sondern grundsätzlich geht der Mensch in die Ewigkeit. Das muss man festhalten. Dann steht auch so weiter, und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zersprungen in den Brunnen fällt. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihm gegeben hat. Also eine ganz klare Aussage. Der Mensch stirbt, der ist aus Erde genommen, er wird zu Staub, also die Hülle, und die Seele geht zurück zu Gott. So, und dann kommt es darauf an, wie begegne ich Gott? Und die Menschen haben ja so viele Philosophien. Wir möchten erstmal anfangen mit Friedrich Schiller. Das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer. Was sagt die Bibel dazu? Da gehen wir im Psalm 144. Wir möchten ganz einfach mal prüfen, wie weit stimmen diese Aussagen von doch schlauen Menschen mit der Realität bzw. mit der Bibel überein. Wir möchten ganz einfach mal die Bibel prüfen, ob die Bibel auch wirklich auf jede Frage, die die Menschen hier haben, eine Antwort hat. Psalm 144, und da lesen wir nur den Vers 4. Friedrich Schiller schreibt, das Leben ist nur ein Moment, ein kurzer Augenblick. Und die Bibel sagt, der Mensch gleicht dem Hauch, seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. Passt, stimmt. Aber dafür muss man kein Philosoph sein, ne? Also ich sag mal, jeder von uns, der jetzt älter geworden ist, der muss sagen, jo, das stimmt von der Sicht der Bibel her. Friedrich Schiller hat auch recht. Das Leben macht zisch, einen Moment. Ruckzuck ist man alt und dann beginnt irgendwann die Ewigkeit. Und dann schreibt er, oder ich möchte mal aus Psalm 39 auch noch was vorlesen. Da lesen wir mal zwei Verse vor. Psalm 39, den Vers 5 bis 7. Tu mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Das sagt auch die Bibel immer wieder. Herr, lehre uns zu erkennen, dass wir bald sterben werden, auf dass wir klug werden. Das sagt die Bibel ganz klar. Das ist ein kluger Mensch, der begreift, irgendwann kommt der Tod, man muss nicht 100, 110 Jahre alt werden, der kann auch früh kommen. Guckt mal auf den Friedhof, wie viele junge Leute da liegen. Aber dass man klug wird und dass man danach fragt, was ist der Sinn des Lebens? Warum lebe ich überhaupt? Und was ist, wenn ich sterbe? Dann ist der Mensch klug in den Augen Gottes. Tu mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann umher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie und häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Das ist eben das. Wisst ihr, ich wundere mich immer, wenn man so ältere Menschen begegnet. Ich habe jetzt zum Beispiel versucht, ein Gespräch anzufangen im Fitnessstudio mit einem Älteren. Er ist noch nicht reif für das Evangelium. Das ist nur so ein oberflächliches Gespräch. Und der ist auch schon 70 oder drüber. Und der fängt an zu planen. Der fängt an, ein Haus zu bauen. Und wie das alles so ist. Und wie er dann toll so in diesem Haus lebt. Und ich denke nur immer, wie alt bist du? 20? Wie alt wirst du? 150 Jahre? Wie kann man mit 70 Jahren sein Leben planen für die nächsten 30 Jahre oder 40 Jahre? Dass man anfängt, mit 70 Jahren noch große Pläne zu schmieden. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal so weit bin, dass ich ihm sage, weißt du was, du kannst auch nächste Woche sterben, aber ich glaube, das will er gar nicht hören. Der Mensch muss klug werden und muss begreifen, dass das Leben schnell vorbei sein kann. Aber ich möchte den Vers 8 nicht vorenthalten. Steht, und nun, auf was harre ich her? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Wisst ihr, das ist die einzige Hoffnung, die der Mensch sich machen kann. Keine Esoterik, kein Yoga, keine Religion, egal was es gibt, keine Philosophie, keine eigenen Gedanken. Alles ist Nichtigkeit und gibt dem Mensch keinerlei Hoffnung. Null, absolut null. Im Gegenteil, es führt ihn höchstens von der Wahrheit weg. Ich habe ja gerade erzählt, wie meine Schwägerin oder die Freundin von meinem Bruder, wie sie verstorben ist. Eine Yoga-Lehrerin, die zeigen wollte, wie schön das ist, in das Nirvana reinzugehen. Und ich weiß nicht, was sie gesehen hat. Sie muss grauenvolle Sachen gesehen haben. Sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und getreten, halt mich fest, ich will nicht, halt mich fest und hat teuflische Grimassen gezogen. Hat das jetzt gestimmt mit ihrer Philosophie? Hat das jetzt gestimmt mit ihren eigenen Gedanken? Ich glaube, dann wäre sie anders verstorben. Der Mensch muss begreifen, dass es nur eine Hoffnung gibt. Der Mensch kann so viel Gedanken und philosophieren, wie er will. Es ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist, wie es ist. Dass dem Menschen einmal gesetzt ist zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist einfach die Wahrheit, was die Bibel sagt. Und dann der Tod, der Prozess des Sterbens ist vielleicht ein Moment, wenn es gut geht. Manchmal geht es über Tage oder Wochen sogar. Aber der Tod des unversöhnten Menschen dauert eine Ewigkeit. Und das muss man sich mal überlegen. Der Mensch ist unsterblich. Ob er jetzt an Jesus Christus glaubt oder nicht. Der Mensch ist erstmal grundsätzlich unsterblich. Der Mensch kann nicht sterben. Sobald er geboren wird, bekommt die Seele von Gott, haben wir gerade gelesen, ist der Mensch, die Seele, unsterblich. Und das Einzige, warum der Mensch lebt auf dieser Erde und das Ziel Gottes ist, dass der Mensch sich in diesem Leben entscheiden soll für die Ewigkeit. Das ist eine Entscheidung, die ist mit dem Tod besiegelt. Da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es auch nichts, was man manchmal von Kollegen hört, wenn ich so mit ihm rede. Ja, wenn ich gestorben bin, dann werde ich mal gucken, ob das stimmt. Und dann werden wir mal sehen, was wir da machen können. Dann werde ich mal mit Gott reden und dann gucken wir mal so. Die begreifen nichts, nichts. Mit dem letzten Atemzug ist alles entschieden. Da gibt es einen Stempel, erledigt. Feierabend. Im Leben hat der Mensch die Verantwortung, sich mit dieser Wahrheit zu beschäftigen und für sich zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Für viele ist die Bibel ein absolut albernes Buch. Und für die heutigen Menschen muss man ganz einfach sagen, in der heutigen Zeit sind Christen welche, die hinterm Mond leben. Die die neue Zeit noch nicht begriffen haben. Die irgendwie in ihrer Fantasie leben. Und so ein Blödsinn überhaupt, an sowas noch zu glauben. Das konnte man den Menschen damals im Mittelalter erzählen, aber heute den modernen Menschen noch nicht mehr. Christen sind oft die Dummen in den Augen der anderen. Aber in den Augen Gottes sind es die klügsten Menschen, die auf dieser Erde wandeln. Weil sie begriffen haben, weil sie nicht kurzsichtig sind, weil sie längerfristig geplant haben und in die Ewigkeit schauen und wissen, was Gott von den Menschen will. Er möchte ihn erretten. Er möchte nicht, dass er in die Hölle kommt. Gott möchte nicht als Richter über die Menschen sein. Das möchte er nicht. Aber er muss es, weil er ein gerechter Gott ist. Und den Menschen wird das vorgelegt. Wisst ihr, und mir kommen immer so die Gedanken, das Allerschönste für Gott wäre, wenn er über keinen einzigen Menschen Gericht halten müsste. Wenn er sagen würde, ey, den Richterstuhl, den kloppe ich jetzt mit dem Hammer klein, den brauche ich gar nicht mehr. Die Menschen haben es begriffen. Sie haben sich für meine Gnade entschieden. Sie dürfen alle in den Himmel, da würde Gott jubeln, der ganze Himmel wird beben. Aber leider ist es nicht so, weil Liebe setzt eine eigene Verantwortung und eine Freiwilligkeit voraus. Und wenn Gott den Menschen die Liebe anbietet, dann ist bei der Liebe leider auch die freie Entscheidung des einzelnen Menschen. Gott zeigt sich den Menschen in seinem Wort, in der Schöpfung, manchmal in Katastrophenereignissen und will damit den Menschen wachrütteln. Gott versucht alles, um den Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Aber letztendlich hat der Mensch diese letzte Entscheidung, ja oder nein zu sagen. So wie ich gerade auch von einer Freundin von meiner Schwester erzählt habe, die auf dem Sterbebett ein ganz klares, lautes Nein gesagt hat. Sicherlich auch, weil sie sauer auf Gott war, dass er ihr diese Krankheit gegeben hat. Aber es ist einfach grausam. Hebräer Kapitel 9 möchte ich dann einen Vers noch vorlesen, bevor wir dann in die anderen Philosophen hineingehen. Den Vers 27, Kapitel 9, Vers 27. Wie es dem Mensch bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und ich möchte es mal so sagen, kein Mensch, der das Evangelium Gottes ablehnt, kommt an diesem Gericht vorbei. Und ich habe schon so oft gesagt, das ist kein Gericht, wo ungefähr abgewogen wird, naja, klappt es noch, klappt es nicht, nein. Das ist ein Gericht, wo der Mensch grundsätzlich in die ewige Verdammnis geworfen wird, in die Hölle. Das ist so, die Hölle ist Realität. Und in diesem Gericht Gottes wird das Maß festgelegt, was der Mensch für alle Ewigkeiten in der Hölle erdulden muss. Es ist jetzt nicht so, dass es angenehme Plätze in der Hölle gibt. So ist es nicht. Aber in der Hölle gibt es Unterschiede. Ich sag mal so, die liebe Oma, die ihr ganzes Leben lang sich für andere aufgeopfert hat, die ihre Rente noch verteilt hat, die vielleicht Kinder versorgt hat, aber von Jesus Christus, von dem Evangelium nichts wissen will, die ist verloren. Da gibt es nichts zu deuten. Da gibt es nichts schön zu reden. Aber sie wird ein anderes Maß in der Hölle erleben, als zum Beispiel ein Kindermassenmörder oder sonst etwas. Das kann ja nicht sein, dass sie die Oma, die arme Oma, das gleiche Maß erleidet. Aber wie ich schon gesagt habe, in der Hölle gibt es keine angenehmen Plätze. Es wird grausam werden, auch für diese Oma. Das wird ein Schreien, ein Zähneklappern sein, ein unendlicher Schmerz wird sein, eine Angst, eine Finsternis, die man sich nicht vorstellen kann. Ein grausamer Ort. Da soll niemand hinkommen, da muss niemand hinkommen. Wenn es die Menschen noch begreifen würden. Aber scheinbar ist es nicht so einfach. Wie ich auch von meinem Bruder gesagt habe, ein kleiner Schritt noch. Ein kleiner Schritt noch. Ich habe ihm gesagt, wag doch diesen Schritt. Sag doch einfach, Jesus, hier bin ich mit meiner Schuld, mit meiner Sünde. Kurz überlegt, ne. Warum? Seine Schuld und seine Sünde war so groß, die wollte er wahrscheinlich nicht offenlegen. Und da hat er es nicht geschafft, sich selbst zu überwinden. Die Bibel spricht ja von Überwinder. Wer überwindet, dem werde ich geben. Das ist ein Überwinden, wirklich vor einem heiligen Gott zuzugeben. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Das Einzige, was ich habe, ist ein sündiges Leben. Das schaffen nicht viele. Einfach die weiße Fahne zu hissen und sagen, ich gebe auf. Alles, was ich jetzt brauche, ist deine Gnade. Ist wohl nicht so einfach. Es gibt wenige, die den Weg finden werden. Das sagt der Jesus und das sagt die Bibel. Und dann ist das Grausame in der Offenbarung, möchte ich einmal vorlesen. Der physische Tod ist das eine. Er ist schlimm genug, aber der ewige Tod, das ist eine Sache, die man sich nicht vorstellen kann. Und sich auch nicht vorstellen will, was es bedeutet, ewig ständig zu sterben. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und bitte, da steht in der Bibel drin, das ist das Wort Gottes. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit und es ist die Wahrheit und es bleibt die Wahrheit. Und wenn was aus der Bibel vorgelesen wird, dann ist es dumm von einem Menschen, wenn er sagen würde, ach, ist doch alles Quatsch, ist alles Quatsch. Der lebendige Gott sagt das. Und da steht, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, also vor dem Richterstuhl Gottes. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, mit der Oma und vielleicht den Kindermassenmörder. Die werden gerichtet, das ist Fakt. Sie werden verurteilt, das ist Fakt, nach ihren Werken, wie sie auf dieser Erde gelebt haben. Aber da ist niemand, wo Gott sagen muss, ist in Ordnung, hast den Sprung geschafft, ab in den Himmel. Wer vor dem Thron Gottes steht, der ist im Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes ist absolut fair, muss man sagen. Absolut hart, muss man sagen, weil Gott der gerechte Richter ist. Er muss gerecht richten, sonst wäre die Bibel auch eine Lüge, wenn Gott nicht gerecht richten würde. Sondern seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit fordert ein gerechtes Gericht. Und der Mensch hat, wie gesagt, keine Chance, diesem Gericht zu entfliehen. Sie werden nach ihren Werken. Und dann, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihnen waren. Und der Hades ist also das, wo die Menschen jetzt hinkommen, die nicht Jesus Christus gehören. Der Hades gab die Toten heraus. Das ist also das Vorzimmer zum Gericht, zu der ewigen Verdammnis. Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, sind sofort in der Ewigkeit beim Herrn, in der Herrlichkeit, im Paradies. Und die Menschen, die Jesus Christus abgelehnt haben, kommen erstmal ins Totenreich. Und das Totenreich gibt auch die Toten her. Und wenn ihr hier steht das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, da gibt es ja ganz schlaue Menschen, die lassen sich verbrennen. Und dann kommt so die Asche und dann lassen sie die Asche im Meer so verteilen. So nach dem Motto, und jetzt kann mich Gott nicht mehr kriegen. Jetzt bin ich millionenfach verstreut im Staub und das geht noch dann im Meereswogen rein und wird noch mit Wasser vermischt. Jetzt kann mich Gott nicht mehr erwischen. Das ist dummes Denken. Weil sobald der Tod eintritt, verlässt die Seele den Körper und geht in die Ewigkeit. Dann kannst du mit dem Körper machen, was du willst. Du kannst irgendwie, was weiß ich, einen Abfall schmeißen oder sonst was. Der Körper interessiert nicht mehr. Das ist nur die Hülle gewesen, damit der Mensch oder die Seele einen Sitz hat. Was anderes ist das nicht. Und dann können die Menschen sich verbrennen lassen, den Staub, was weiß ich, ins Weltall schießen oder wo auch immer. Das interessiert Gott doch überhaupt nicht. Sondern das Maßgebliche ist der Mensch selber, also die Seele, das, was den Menschen ausmacht. Und diese Seele muss zu Gott zurück. Entweder in Frieden, dass man Frieden hat mit Gott, dass Gott der Vater geworden ist, oder aber man hat ihn als Richter. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wisst ihr, was das heißt? Auch die liebe Oma wird in den Feuersee geworfen. Hier wird nicht unterschieden. Ich weiß nicht, ob bei der Oma vielleicht das Feuer nicht so heiß ist. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir auch das was gar nicht vorstellen. Das ist ein grausamer Ort, die Hölle. Allein schon, dass es Gott nicht mehr gibt. Wenn der Mensch sagt, ich bin von Gott verlassen, stimmt das nicht. Solange das Gericht noch nicht stattgefunden hat, ist Gott noch da. Und in der Hölle, da kann der Mensch sagen, ich bin von Gott verlassen. Das ist so grausam. Dann Arthur Schopenhauer. Das Leben ist wie ein Traum. Der Tod ist das Erwachen aus diesem Traum. Und da möchte ich einmal das Beispiel vorlesen von einem reichen Kornbauer. Ich finde das eigentlich ein passendes Beispiel aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12. Ist ein bisschen länger, ich lese nicht ganz so viel vor. 12 von Vers 16 an. Er, der Jesus, sagte ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich? Ich habe mir es hier drunter geschrieben. In dieser Geschichte sagt dieser Mensch 6-mal ich. Ich, ich. Es ging nur um ihn. Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und der Herr sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will darin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, zu sich selbst, zu seiner Seele: Seele, du hast es gut, viele Güter auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Das ist so das Denken der Menschen. Ich versuche das Leben zu genießen. Ich habe das auch schon in x Gesprächen mitgekriegt, dass die Menschen alles mitnehmen, was sie hier im Leben so kriegen können. So nach dem Motto: Wenn ich tot bin, kann ich das alles nicht mehr. Da habe ich wenigstens ein schönes Leben gehabt. Das ist das kurzsichtige Denken der Menschen. Und dann, Vers 20, Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, also du dummer Mensch, du Narr. Da kann man sagen, was man will. Du unverstandener Mensch, dass du das nicht verstehen willst. Es geht um viel mehr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Und das ist das große Problem, dass der Mensch eigentlich für sich selbst da sein möchte und nur an sich denkt. Aber auch ein Zeichen der Endzeit. Das muss man ganz einfach sagen, dass Liebe in vielen Menschen erkaltet. Das sagt also Gott zu diesem Menschen, der sich ein schönes Leben macht und das Leben noch genießen will und ohne, dass er daran denkt, er muss einmal sterben. Und dann Konfuzius zum Schluss. Er sagt ja: Wir wissen nichts vom Leben. Wie können wir etwas vom Tod wissen? Und da sagt die Bibel wirklich, wirklich vieles drüber. Ich kann immer nur so ausschnittsweise etwas zeigen oder aus der Bibel vorlesen, aber die Bibel gibt dem Menschen die volle Information, die ein Mensch haben muss. Er weiß, wo er herkommt, er weiß, warum er lebt. Den Sinn des Lebens kann er aus der Bibel erkennen und er weiß, wenn er stirbt, wo er hinkommt. Übrigens auch ein Mensch, der sich nicht bekehrt. Wenn er die Bibel liest, dann weiß er eigentlich, was auf ihn zukommt. Da gibt es eine ewige Verdammnis. Und dann aus Johannes Kapitel 3. Wir wissen nichts vom Leben, schreibt Konfuzius. Wie können wir etwas vom Tod wissen? Wir wissen nichts vom Leben. Die Bibel schreibt eine ganze, ganze Menge vom Leben. Johannes 3, ab Vers 12. Da sagt der Jesus: Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder auf der ganzen Welt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das muss man sich überlegen. Jeder. Und Glauben, das haben wir schon so oft gesagt, Glaube ist nicht das, was jetzt von mir aus kommt. Ich sag mal so, viele Menschen, die in Religion verhaftet sind oder an irgendetwas anderes glauben, die haben einen 10-mal höheren Glauben, als wir den haben. Da staunt man manchmal, wie sehr sie daran glauben, was sie glauben. Aber es kommt nicht auf den Glaube drauf und auf die Stärke, sondern darauf, woran ich glaube. Darauf kommt es an. Und da kann ich so einen kleinen Glauben haben. Und wenn ich glaube, die Bibel ist die Wahrheit, wenn ich glaube, Jesus Christus ist mein Herr und Heiland, er ist für mich gestorben, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser, dann reicht dieser Glaube, dieser kleine, witzige Glaube, reicht dafür, dass ich errettet werde und ewiges Leben habe. Es kommt nicht darauf an, ja, ich bin ein Glaubensheld, wer weiß, was kommen kann. Ich glaube immer. Es kommt wirklich darauf an, woran glaube ich. Und das ist das Fundament des Glaubens, Jesus Christus. Das geht nicht anders. Und wenn ich diesen kleinen Glaube habe, bin ich errettet, bin ich erlöst. Selbst wenn man zaghaft sagt, ja, ich weiß nicht, ob das also stimmt. Okay, Jesus, wenn du willst, dann nehme ich doch an. Da sagt der Jesus: Klar, das will ich doch, darauf warte ich doch, das möchte ich doch. Und dann nimmt der Jesus einen bildlich gesehen in den Arm und sagt: Ich will dich doch erlösen, ich will dich doch retten. Du sollst bei mir in aller Ewigkeit bleiben. Dieser kleine Glaube reicht, um ewiges Leben zu haben. Es kommt also darauf an, woran ich glaube. Und das ist das ewige Leben, schreibt der Jesus Christus hier, oder das Wort Gottes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist der Sinn des Lebens, dieses zu begreifen. Der Jesus sagt im Johannes Kapitel 17, das ist das Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist der Sinn des Lebens, warum der Mensch überhaupt hier lebt. Dass sie das erkennen, wo es drauf ankommt. Das ist nur eine, ich möchte mal sagen, wir stehen auf einer Weiche, wenn ich das einmal so bildlich sagen darf. Auf einer Weiche. Und wir entscheiden, in welche Richtung die Weiche umgelegt wird. Wir haben nun Eisenbahner, wir haben Lokführer und es gibt also in den BWs gibt es Weichen, die werden mit der Hand umgelegt. Da ist so ein Gewicht dran und dann muss ich gucken, wo will ich überhaupt hin. Ich muss in das Gleis oder in das Gleis und dann muss ich die Weiche dementsprechend legen, damit ich in das Gleis komme. Und genauso ist das Leben auch. Der Mensch letztendlich bewegt dieses Gewicht an der Weiche und entscheidet, in welche Richtung soll mein Leben gehen. Und das ist wirklich so, dass Gott dem Menschen eindringlich sagt, ich flehe euch an, wählt das Leben. Gott will niemanden verdammen, das will er nicht. Das ist das Schlimmste für ihn, was es gibt. Das kann man jetzt gar nicht vergleichen, mit was man das vergleichen kann. Aber Gott liebt den Menschen so sehr, dass er alles gegeben hat, um diesen Menschen zu erretten. Und der Mensch sagt, nein, wie weh muss das Gott tun? Und dann der Herr Jesus, ich habe ja gerade schon gesagt, dass es heute so weit verbreitet ist, dass das Tod ganz normal zum Leben zugehört. Und es ist halt so, man lebt und dann kommt der Tod und das ist normal und das ist natürlich. Und damit muss man sich abfinden und da gibt es Bücher, wie sterbe ich am besten und so weiter. Und das Wort Gottes sagt ganz klipp und klar, dass der Tod ein Feind ist. Dass der Jesus den Tod besiegt hat. Der Tod ist in die Welt gekommen, als im Garten Eden Adam und Eva sich gegen Gott gestellt haben. Das muss ich einfach mal so sagen, dass sie Gott nicht geglaubt haben. Dadurch ist der Tod in diese Welt gekommen. Und der Jesus ist in diese Welt gekommen, um den Tod zu besiegen, den Feind. Und wenn ich gesagt habe, der unverstandene Feind, da gibt es zwei Sachen. Einmal ist er nicht verstanden worden, der Feind, woher er kommt, der Tod, wie er in dieser Welt kommt. Und dann als zweites, der Tod als Feind selber. Und wenn man den Tod besiegen will, den Feind besiegen will, wenn ich einen Feind besiegen will, muss ich wissen, oder ich muss mich auskennen mit diesem Feind. Ich muss wissen, woher kommt er, warum ist er mein Feind und wie kann ich diesen Feind besiegen. Und das hat der Jesus getan. Der zweite Brief an Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seiner Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus von ewigen Zeiten gegeben ist. Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heiland Jesus Christus. Und jetzt kommt es. Der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Eine klare, kurze, knappe Aussage. Punkt. Da kannst du nichts mehr hinzufügen. Jesus Christus hat den Tod zunichte gemacht. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Wir müssen ja alle sterben, das wissen wir ja. Ne? Da sind natürlich welche dabei, die sagen, ja, aber wenn der Herr Jesus vorher wiederkommt, haben schon vor 2000 Jahren die Leute gehofft. Wir werden sterben müssen. Wir wissen nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Ne? Aber jeder hofft ja immer, dass er den Tod nicht schmecken muss. Aber wir brauchen nur einmal sterben. Den physischen Tod. Und den ewigen Tod, den müssen leider die erleiden, die Jesus Christus ablehnen. Und wenn du einmal gestorben bist, mit Jesus Christus gestorben bist, da brauchst du nie wieder sterben. Also wenn man Jesus Christus sein Leben anvertraut hat, dann hat man von diesem Zeitpunkt an, wo man Ja zu Jesus Christus gesagt hat, ewiges Leben. Natürlich müssen wir den physischen Tod noch sterben, das ist gar keine Frage. Der eine mehr, der andere weniger gut, vielleicht schläft man nachts ein und wacht im Himmel wieder auf, wäre das Optimale, möchte jeder haben. Vielleicht muss man auch wochenlang sich quälen und hat Zweifel und fängt an, sich rumzuquälen. Kann auch sein, es kann sich niemand aussuchen. Aber wir brauchen nur diese Schwelle des Todes, des Körpers zu überstehen. Und dann beginnt das ewige Leben. Und das sagt es die Bibel. Das sagt die Bibel ganz klipp und klar. Der Jesus hat den Tod zunichte gemacht, also den zweiten Tod. Er hat ihn besiegt. Niemand muss diesen zweiten Tod erleiden. Offenbarung Kapitel 20 und dann bin ich ja noch am Ende. Kapitel 20, Vers 6. Und dann etwas, was ich jeden zurufen möchte, der sich für Jesus Christus entschieden hat und jeden zurufen möchte, der das noch nicht getan hat. Nur einen einzigen Vers, glückselig und heilig. Und wenn man das so überlegt, glückselig, es gibt keine Steigerung. Glück ist schon was Tolles, aber glückselig zu sein, das ist eine innere Freude, das ist unbeschreibbar, was glückselig bedeutet. Und dann steht es weiter, glückselig und heilig. Das ist ja noch eine Steigerung. Wir sind Heilige. Also, das ist ja heute schon fast ein Schimpfwort. Wenn einer sagt, ja, du bist ja sowieso ein Heiliger, dann muss man sagen, ja, stimmt, hast recht. Das ist so. In den Augen Gottes sind wir Heilige. Heilige, das muss man mal auseinanderklammern, was dieses Wort heilig bedeutet. Wir sind Heilige. Glückselig steht hier. Und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, also die ewige Verdammnis, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Dann geht es noch weiter, sie herrschen 1000 Jahre und so weiter. Das sind alles so die Sachen, wo wir mit Christus mitherrschen, nicht nur mitherrschen in den 1000 Jahren, das ist wieder ein anderes Kapitel, wo der Teufel nochmal freigelassen wird und so weiter und so fort. Aber wir werden mit Christus die Ewigkeit verbringen. Wir werden teilhaben an der neuen Schöpfung, an der neuen Welt, die einmal geschaffen wird. Da werden wir mitwirken. Wir werden sogar Engel richten. Man kann sich nicht vorstellen, was wir für Aufgaben haben im Himmel. Das ist nicht so langweilig, dass wir auf Wolke 7 sitzen, mit der Harfe klimpern und vielleicht den ganzen Tag singen. Es wird so aufregend sein. Die ganze Ewigkeit wird aufregend sein. Das kann man sich nicht vorstellen. Das können wir mit unserem Verstand uns nicht vorstellen. Und noch ein bisschen aus der Offenbarung, weil ich mag das so gerne. Und irgendwie wird mir jetzt auch immer deutlicher, was in der Offenbarung drinsteht. Kapitel 22 noch. Kapitel 1 bis Vers 6. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits. Und der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist dieses Herrschen. Wir werden mit Christus herrschen. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Punkt. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Es bleibt die Wahrheit und es wird in aller Ewigkeit die Wahrheit sein, ob der Mensch es wahrhaben will oder nicht. Aber der Mensch letztendlich hat die Entscheidung, Ja zu sagen oder es abzulehnen. Und ich kann nur immer wieder sagen, dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Der Tod ist nicht lustig. Der Tod ist auch nicht etwas, was da zum Leben zugehört. Der Tod ist der Feind des Menschen, aber die Lösung ist Jesus Christus. Und ich kann nur wirklich jeden eindringlich bitten und warnen, nehmen das Evangelium an, die gute Botschaft, was Gott für den Menschen bereitet hat. Amen.